Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zum Vereinbarkeits-Espresso. Wirtschaftswachstum mit Vereinbarkeit, Fachkräftegewinnung mit familienfreundlicher Kultur. Mein Name ist Larissa Rojoderi, ich bin Referentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und werde Sie heute durch diesen Espresso begleiten. Sehr herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast, der vielen von Ihnen ein Begriff sein dürfte und sie steht auch schon neben mir, Sophie Geisel, Geschäftsführerin der DIHK Service GmbH und bis vor 10 Jahren Projektleiterin hier im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Ja, herzlich willkommen, Sophie, schön, dass du dabei bist heute.
Ja, hallo, guten Morgen, schön, da zu sein mal wieder.
Bevor wir jetzt in das eigentliche Thema einsteigen, Sophie, auch an dich die Frage, die wir immer allen unseren Gästen in diesem Podcast zur frühen Morgenstunde stellen. Wie trinkst du denn morgens deinen Kaffee oder deinen Espresso?
Also auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Kalter Kaffee macht zwar schön, aber das habe ich nicht nötig. Und dann sollte er auch mit viel Milch sein, sonst ist er mir zu bitter.
Okay, sehr schön. Jetzt kennen wir deine morgendliche Routine. Vielen Dank dafür. Und jetzt steigen wir ein sozusagen in den Ernst des Lebens, liebe Teilnehmende, den du, Sophie, aber ganz bestimmt auch mit einem kleinen Silberstreif am Horizont bereichern kannst. Viele Unternehmen stehen aktuell im Spannungsfeld von Fachkräftemangel, Rezession und Transformation. Warum ist gerade jetzt Vereinbarkeit ein echter Hebel?
Ja, also mit dem Silberstreif muss man ehrlich sagen, da hat uns dann spätestens der Iran-Krieg ja so ein bisschen Silberstreif auch wieder verdüstert. Anfang des Jahres sah es ja ganz so aus, als würde es dann doch mal wieder nach 3 Jahren Stagnation bergauf gehen. Das ist leider nicht so und offen gestanden ist es mit dem Silberstreifen malen gerade schwierig, das muss man schon ganz klar sagen. Und deswegen haben wir es natürlich auch mit Themen, die sich mit Fachkräfte und diesen Fragen beschäftigen, nicht so leicht. Zumal wir ja im Moment schon eine steigende Arbeitslosigkeit haben, wobei so im März ist es schon wieder zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich so, dass es im Moment schwieriger ist, mit Vereinbarkeit tatsächlich durchzudringen und mit personalbezogenen Themen. Nichtsdestotrotz, und das muss man schon sagen, und das wissen viele Unternehmen auch und viele Babyboomer wissen es auch und verdrängen es gerne. Wir stehen vor einer historisch ungekannten Situation, dass in den nächsten Jahren doch ein so signifikanter Teil des Arbeitsmarktes sozusagen wegbricht und wir tatsächlich sehr darauf angewiesen sein werden, dass Menschen arbeiten und dass gerade auch Frauen, die ja immer noch in ihrer Erwerbsbeteiligung, da ist ja viel Luft nach oben, dass die tatsächlich arbeiten und dass sie vor allen Dingen arbeiten können. Und wir wissen natürlich schon, jedes 10% Bruttoinlandsproduktsteigerung hat sehr viel damit zu tun, ob Menschen an Wertschöpfung teilhaben, Steuern bezahlen und ins Arbeitsleben eingebunden sind oder eben nicht. Deswegen ist es notwendig, den Teil der Bevölkerung, der Erwerbsbevölkerung auch tatsächlich einzubeziehen, der Care-Aufgaben hat und das sind Eltern genauso auch wie Menschen, die Pflegeverantwortung haben und gerade um die auch einbeziehen zu können und zwar so gut wie möglich einbeziehen zu können, ist Vereinbarkeit der entscheidende Hebel und deswegen würde ich sagen, ist das nach wie vor ein Thema, selbst wenn man es im Moment, glaube ich, ein bisschen schwieriger hat, das zu erklären.
Du hast gerade schon ein paar wichtige staatliche Maßnahmen wie zum Beispiel Kinderbetreuung genannt. Was sind denn insgesamt die nachweislich wirklich wirksamen Maßnahmen, um die Arbeitskräftepotenziale zu mobilisieren?
Ja, also ich meine, bei der Kinderbetreuung, da kann man ja viel dazu sagen. Lange sah es so aus, als würde das wirklich gut werden und als hätten wir tatsächlich nicht nur für die kleinen Kinder, die in der Kinderbetreuung, also vor der Schule, sondern auch, dass sich da was mit dem verlässlichen Ganztag tut. Jetzt so in jüngerer Zeit gibt es 2 Bewegungen, die einem ein bisschen Sorge machen. Das eine ist, dass sich zumindest da, wo die Geburtenraten signifikant zurückgehen, und das darf man, glaube ich, nicht verschweigen, dass das so ist, dass es da auch wieder sozusagen ein Kitasterben einsetzt, also Infrastruktur wieder zurückgeht, abnimmt. Und dass es eben auch die Verlässlichkeit eben nach wie vor so ist, wie sie ist. Also es gibt ja dann doch, höre ich immer wieder, mit der verlässlichen Nachmittagsbetreuung sowohl in der Kita für die Kinder im Kita-Alter als auch für die Grundschulkinder ist das doch gar nicht so toll, wie man sich das vorgestellt hätte. Also insofern an der Betreuungsinfrastruktur zu arbeiten, ist nach wie vor eine große Herausforderung.
Ja, das hören wir auch übrigens aus unserem Unternehmensnetzwerk, dass es diese beiden auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinenden Entwicklungen gibt, nicht? Auf der einen Seite schon wieder das einsetzende Kita-Sterben, wie du es genannt hast, und auf der anderen Seite eben diesen hohen Grad an Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit.
Ja, wo wir noch ein ganz anderes Infrastrukturproblem haben, das wir auch nicht lösen werden. No way werden wir das lösen, ist natürlich bei der Betreuung, bei der Begleitung, bei der Pflege von älteren Menschen, also sozusagen bei der älteren Generation, die ja jetzt immer mehr anwächst. Wir werden das nicht in der Tagespflege lösen und schon gar nicht mit alten Wohnen und was es da so alles schon gibt. Und wir werden auch erwerbstätige Töchter und Söhne sein, die das tun werden. Und das werden wir auch im Blick haben müssen. Jünger werden die Leute nicht, sondern sie werden älter, sie werden auch fit älter. Aber es ist schon klar, dass ab irgendeinem Zeitpunkt sich jemand kümmern muss. Und das werden wir wahrscheinlich nicht, wie bei der Kinderbetreuung, mit institutionellen Lösungen hinbekommen. Also insofern werden wir auch da weiterhin Vereinbarkeitsherausforderungen haben, die in den Unternehmen aufschlagen. Und wenn man diese Leute nicht sozusagen aus dem Erwerbsleben oder aus dem Unternehmen rausdrängen will, was keiner wollen wird, dann muss man tatsächlich sich um Vereinbarkeit kümmern und um Lösungen kümmern, wie diese Menschen erwerbstätig sein können und gleichzeitig eben ihren Care-Aufgaben irgendwie gerecht werden können.
Was würdest du denn sagen, sind geeignete betriebliche Maßnahmen, die hier besonders wirksam sind, um eben das Arbeitskräftepotenzial nicht nur zu heben, sondern auch zu halten, gerade angesichts dieser auf uns zukommenden Pflegesituation?
Naja, also wir haben ja in den letzten Jahren, und wenn man irgendwo mal der Corona-Pandemie was Positives abgewinnen kann, dann wahrscheinlich schon da, haben wir gelernt, dass man natürlich viel mehr dezentral arbeiten kann. Also dass das Homeoffice tatsächlich schon ein Gewährleister von Produktivität sein kann und dass natürlich viel Zeit die Menschen, bevor es das Homeoffice in dem Maße gab, wie wir das heute erleben, dass Menschen wahnsinnig viel unproduktive Zeit in U-Bahnen, Autos und sonst wo verbracht haben. Also ich glaube schon, dass da Potenzial da ist, das vielfach gehoben ist, vielfach auch nicht gehoben ist. Persönlich, als jemand, der natürlich trotzdem es wichtig findet, gerade in bestimmten Konstellationen, dass Menschen zusammenarbeiten, auch physisch zusammenarbeiten, bin schon auch der Meinung, dass das natürlich immer Grenzen hat. Aber ich glaube nicht, dass überall schon das Potenzial ausgeschöpft ist. Aber man darf natürlich auch nicht so tun, als wäre alles in den Homeoffice zu verlegen. Es gibt nach wie vor einen nicht unerheblichen Teil von Wertschöpfung, der nur geleistet werden kann, wenn Menschen tatsächlich Arbeit als einen Ort verstehen, wo man hingeht und nicht nur als eine Tätigkeit, die man tut. Und insofern glaube ich, dass natürlich in der Flexibilität von Arbeitszeit und Ort nach wie vor einiges liegt, wenn man es jetzt mal sozusagen gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet. Im Mikrobereich ist das ja natürlich immer unterschiedlich. Und dann glaube ich schon auch, dass wir über Produktivität sprechen müssen. Also gibt ja schon auch Produktivitätssteigerungsmöglichkeiten. Ja, wir sprechen viel über KI, über Automatisierung. Da ist sicher einiges drin, um Wirtschaftswachstum trotzdem zu ermöglichen, auch wenn Menschen, sagen wir mal, weiterhin vielleicht sogar noch mehr Vereinbarkeitsaufgaben erledigen müssen. Und wenn man eben auch davon ausgeht, dass insgesamt das Erwerbspersonenpotenzial zurückgeht. Aber ich glaube schon, dass wir uns sehr viel mehr auch unter dem Stichwort Vereinbarkeit über Produktivität unterhalten müssen. Was ist es? Wie leistet man sie? Und wie gewährleisten wir Vereinbarkeit und Produktivität? Also ich glaube, das ist schon Produktivitätserhöhung auch. Das ist, glaube ich, schon die Herausforderung der nächsten Generation, dass wir gut Care-Aufgaben erledigen müssen und gleichzeitig unsere Arbeit machen müssen und das wahrscheinlich ein bisschen produktiver, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Du hast gerade zwei wichtige Stichworte genannt. Zum einen das Thema Homeoffice und auch zum anderen das Thema Produktivität. Es gibt ja dazu auch verschiedene Studien, die auch zeigen, dass die Arbeit im Homeoffice durchaus auch produktivitätssteigernd sein kann. Aber du hast natürlich ganz sicher auch recht, dass es viele Berufssparten und auch Berufsarten gibt, in denen die Produktivität besser funktioniert, wenn man sich regelmäßig sieht. Und das ist ja auch neulich durch die Presse gegangen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis zumindest für mich war, bei dem, was ich der Presse entnehmen konnte, die ja über diese Studien berichtet hat, war, dass es in dem Moment für die Beschäftigten okay ist, auch wieder mehr im Office zu sein, wenn die Gründe dafür erklärt werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie werden einfach so just for fun in der Gegend herum dirigiert, sondern wenn es ihnen erklärt wird, ich glaube, dann stößt es auch auf größere Gegenliebe.
Konzentriert arbeiten geht oft im Homeoffice besser, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber in dem Moment, wo sozusagen Menschen auch zusammenarbeiten müssen, und das glaube ich, ist in einem wachsenden Umfeld von auch Bürotätigkeit der Fall, dann muss man sich auch regelmäßig treffen. Ja, das glaube ich, das ist total entscheidend. Und das müssen Menschen auch spüren. Also nur ins Büro zu kommen und da am Schreibtisch zu sitzen mit 4 anderen Leuten zusammen, wo es schwieriger ist, das macht das tatsächlich keinen Sinn. Gerade da, wo man auf andere angewiesen ist, das tatsächlich nur noch über Briefmarken am Bildschirm stattfindet, so wie wir das hier machen, das ja prima ist. Aber schöner wäre es natürlich, wir säßen zusammen und wären auch mehr in Kontakt und würden nicht nur hier Buchstaben sehen. Dann, glaube ich, entsteht natürlich da auch mehr Produktivität und mehr auch Ideen. Und vielleicht eins mal noch, wir sind in diesem Land auf Innovationen angewiesen. Und das muss man schon sagen, Innovation zu organisieren in einer alternden Bevölkerung, in einer alternden Belegschaft, Wirtschaft überhaupt, das passiert nicht ausschließlich im Homeoffice. Und das passiert auch nicht ausschließlich, wenn man sich sozusagen den Staffelstall übergibt, aber nicht miteinander spricht. Und von daher glaube ich schon, also wir werden, weil ich ja doch sehr viel darüber spreche, ja schon fest, dass wir Produktivität, mehr Produktivität und mehr Innovation brauchen. Das ist schon etwas, was auch entsteht im Kontakt. Und da glaube ich, deswegen, wir können nicht nur über Homeoffice sprechen und wir können auch nicht nur über optimale Übergaben reden, wo man sich nicht sieht. Deswegen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen, dass wir eben auch Innovation, Produktivität mit trotzdem dringend zu leistender Care-Arbeit, dass wir darüber zu sprechen haben. Wie kann man das vereinbaren? Und das ist, glaube ich, schwieriger, als das in der Vergangenheit war. Umso mehr braucht es Leute, die darüber nachdenken.
Ja, für Innovation und damit auch steigende Produktivität muss man beweglich bleiben. So drückt es immer Frau Professorin Rump aus. Beweglich bleiben heißt auch natürlich, sich zu verändern, zu sehen, wo Bedarfe sind und darauf zu reagieren. Mhm. Und wir hatten neulich im Chat einer unserer Veranstaltungen eine etwas flapsig formulierte Frage, nämlich, dass Vereinbarkeit doch im Grunde genommen ein No-Brainer sei und warum Vereinbarkeit noch nicht überall fest etabliert sei. Was sind denn deiner Erfahrung nach die wichtigsten Gründe, warum immer noch manche Unternehmen das Thema familienfreundliche Rahmenbedingungen nicht so richtig auf dem Schirm haben?
Naja, also erstmal diese No-Brainer-Geschichte, das kann eigentlich nur einer sagen, der so denkt, dass das immer noch auf dem Niveau ist, wie wir das vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gemacht haben, wo wir irgendwie gesagt haben, man braucht ein bisschen Arbeitszeitflexibilität, man braucht ein bisschen Arbeitsortflexibilität und dann klappt das schon mit der Vereinbarkeit. Das ist Käse, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben heute neue Herausforderungen, wir haben heute auch ganz andere technische Möglichkeiten, auch technische Herausforderungen. Deswegen glaube ich, ein No-Brainer ist es überhaupt nicht, so wie Personalpolitik ja auch heute nicht mehr mit dem Instrumentarium-Repertoire von vor 20 Jahren agiert. Das entwickelt sich weiter, weil wir ja über etwas sprechen, wo Menschen beteiligt sind und Menschen sind halt im Jahr 0 anders als im Jahr 0 plus 10. Ja. Also deswegen ist das als No-Brainer zu bezeichnen, ist, glaube ich, Käse. Warum die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, also sozusagen die Aktualität, so ein Stück weit in den Hintergrund gerückt ist, das hat natürlich was damit zu tun, dass wir immer Themenkarrieren haben und Konkurrenzen von Themen. Wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv, gerade im Personalbereich, über das Thema Zuwanderung gesprochen. Das hat natürlich auch das Vereinbarkeitsthema so ein Stück weit verdrängt, weil was Neues hinzukommt, das ist immer so, das Neue ist immer interessanter als das, woran man schon lange rummacht und sozusagen weiter sich entwickeln muss. Ich glaube aber schon auch, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass schon errungene Erfolge, die wir in dieser ganzen Vereinbarkeitscommunity erzielt haben, und ich meine, wenn ich das hier sehe, da gibt es ja durchaus auch Namen, die ich kenne, das sind ja Leute, die wirklich also auch dickbrettbohrend da schon lange dabei sind. Die merken ja oft auch, das ist jedenfalls, was ich höre, dass es schon auch so eine Retraditionalisierung gegeben hat nach Corona, dass eben die Frauen sich wieder zurückgezogen haben, dass die Erwerbsbeteiligung da tendenziell nicht jedenfalls weiter gestiegen ist, was ja vorher der Trend war, sondern dass da auch eine Grenze kam, dass da auch einiges zurückging, dass sich ja gerade auch die Mütter zurückgezogen haben. Das hat dann korrespondiert auch mit der nicht weiteren Entwicklung von Betreuungsinfrastruktur. Und da würde ich schon sagen, da hat sich was nach hinten verändert und das muss man, glaube ich, gut aufpassen, dass sich das nicht weiter nach hinten verändert, sondern dass wir da dranbleiben und diesem vermeintlich No-Brainer und schon längst gelösten Thema wieder einen neuen Impuls geben. Und ich würde in der Tat sagen, dieser Impuls hat irgendwie was damit zu tun, dass wir uns tatsächlich Gedanken machen müssen, nicht einfach das als einen Besitzstand zu sehen, sondern als etwas, was sich auch weiterentwickelt. Und Vereinbarkeit im Jahr 2026 heißt was anderes als Vereinbarkeit im Jahr 2006. Ja, das ist total klar.
Du hast ja gerade gesagt, dieses Thema No-Brainer sei im Grunde genommen rückwärtsgewandt. Und du hast in dem Zusammenhang von neuen Impulsen und neuem Instrumentarium gesprochen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Was wären da deine Ideen? Was wäre so der richtige Zugang im Jahr 2026?
Wir beschäftigen uns hier jetzt, ich sag mal jetzt so selber als Chefin von 100 Leuten, wir beschäftigen uns hier gerade, das ist also jetzt auch kein, das ist ein Low-Brainer, würde ich jetzt mal sagen. Wir beschäftigen uns hier gerade mit der Frage, wie wir Mitarbeitenden Gespräche neu strukturieren, wie wir das neu gestalten wollen, auch ein Stück weit formalisieren wollen und sagen wir mal stärker auch auf individuelle Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen ausrichten wollen. Ich glaube schon, dass wir darüber sprechen müssen und wahrscheinlich auch relativ individuell. Was bedeutet Vereinbarkeit für dich? Was sind da deine Care-Aufgaben? Und ich würde jetzt tatsächlich schon sagen, Vereinbarkeit von Beruf und Care-Aufgabe. Das würde ich hier und heute sagen, auch um diesem bösen Vorurteil der Lifestyle-Teilzeit irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich würde schon sagen, das ist das, worüber wir reden. Alles andere kann man auch drüber reden, aber das hat für mich tatsächlich einen weniger bedeutenden Stellenwert. Und deswegen glaube ich, wir müssen neu mit den Kollegen darüber sprechen, was hast du tatsächlich für Care-Aufgaben, was brauchst du und was ist sozusagen das individuelle Arbeitszeitmodell, das du dafür brauchst. Das ist jetzt nicht wirklich was total Neues, aber ich glaube schon, dass wir neu darüber reden müssen mit diesem Verständnis und mit diesem Mindset. Das ist nicht mehr so wie vor 15 Jahren, das müssen sich vor allem Leute in unserem Alter dann schon auch mal so ein bisschen sagen. Aber ich glaube, wir müssen schon fokussieren auf Care, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu weit. Was ich schon auch glaube, wir werden dann natürlich schon aus demografischen Gründen sehr viel mehr konfrontiert sein mit der Frage von Pflege, vielleicht auch nicht nur von den eigenen Angehörigen. Also ich muss sagen, meine direkteste Pflege Perspektive, mit der Frau bin ich nicht mal verwandt, so, aber das ist eine alleinstehende alte Dame und die braucht jetzt irgendwie Hilfe. Und dann muss man eben, glaube ich, schon auch da nochmal neu über Infrastrukturmöglichkeiten sprechen und über das, was einem hilft, diese Care-Aufgabe besser zu übernehmen. Also ich glaube, das ist wirklich Menschen dabei zu unterstützen, Care-Aufgaben irgendwie hinzubekommen, möglicherweise auch mit Infrastruktur, die es gibt oder die sich entwickeln muss. Also da glaube ich sowieso in diesen familienunterstützenden Dienstleistungen, da liegt eine Zukunftsherausforderung und das sozusagen auch als Unternehmen zugänglich zu machen. Das glaube ich ja, also jetzt eben nicht nur die Kita, sondern eben halt auch der Zugang zur Betreuungsinfrastruktur für ältere Menschen und die wird schwieriger. Das, glaube ich, ist eine Aufgabe, mit der sich Unternehmen mehr beschäftigen müssen.
Ja, du hast gerade gesagt, Menschen zu unterstützen, die Care-Aufgaben erfüllen. Mhm. Wir wissen ja, dass Care sehr weiblich ist. Du hast selber 3 Kinder, warst immer...
Ich habe vor allem einen 95-jährigen Vater. Ja. Das will ich jetzt auch mal sagen, der es immer noch ganz gut alleine schafft, aber we will see.
Ja, einen 95-jährigen Vater, 3 Kinder und du warst immer in Vollzeit erwerbstätig und möchtest auch durchaus Frauen motivieren, möglichst vollzeitnah zu arbeiten. Welchen Stellenwert hat denn deiner Ansicht nach das ganze Thema Partnerschaftlichkeit bei der Vereinbarkeit?
Na, da spreche ich jetzt aus der Perspektive einer Frau, die mehrfach im Leben gute Entscheidungen getroffen hat und die beste Entscheidung war die für meinen Mann. Also ich würde sagen, ich habe das große Glück, einen Mann zu haben, der tatsächlich da sehr, sehr partnerschaftlich mit mir diese Fragen angeht. Manchmal denke ich sogar, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht bei den Care-Aufgaben hier immer sozusagen zu viel ihm überlasse, weil es irgendwie auch, ist ja übrigens auch schön, das würde ich ja auch mal sagen, ist ja auch richtig so. Auch dieser Aspekt, ich habe ja vorhin von Retraditionalisierung gesprochen, auch dieser Aspekt ist etwas, und das ist ja immer schwierig, etwas neu zu erfinden und neu von Partnerschaftlichkeit zu sprechen, das ist ja irgendwie schick. Ne? Das ist ja themenkarriere-spezifisch total cool. Ne? Da hast du ein neues Ding, was du erstmal durchs Dorf treiben kannst. Und es ist schwieriger, das, was man sozusagen, was immer noch stimmt, was aber nicht neu ist, aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist schon, also die Neubelebung des Konzeptes der Partnerschaftlichkeit, von dem wir in den letzten Jahren weniger gesprochen haben, das ist wirklich sehr zentral. Wobei ich jetzt, Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Partnerschaftlichkeit gibt es auch nicht nur zwischen Ehepaaren, sondern wir entdecken ja schon auch, dass Care-Arbeit in anderen Konstellationen sich aufgeteilt wird, ne? Nachbarschaftsnetzwerke. Ich will da auch immer gerne noch mal so ein bisschen auf die lokalen Bündnisse abstellen, die ja durchaus sowas auch zu ermöglichen versuchen, ja, dass eben, wir haben ja immer diesen schönen Spruch gehabt mit zur Erziehung eines Kindes braucht es ein Dorf. Ich würde sagen, für Care-Aufgaben braucht es Partnerschaftsnetzwerke. Und auch das ist etwas, wo Unternehmen möglicherweise hilfreich sein können, sowas zu organisieren. Aber im Kopf muss man erstmal klar haben, es gibt Care-Arbeit und wir tun gut daran, nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht und sie irgendwie wegzudiskutieren oder einfach dran vorbeizugucken. Care-Arbeit ist extrem wichtig zur Aufrechterhaltung einer Gesellschaft. Und diese Care-Arbeit muss mitgedacht werden, wenn man sozusagen auch berufliche Tätigkeiten bedenkt. Nicht jeder ist in jeder Phase seines Lebens gleich eingebunden in Care-Konstellationen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man das als Personalerin, als Personaler oder auch als Unternehmerin oder Unternehmer mitdenkt, dass das immer auch eine Rolle spielt, dass das aber heute nicht nur als Ehepaar, Schwiegermutter, Schwiegertochter oder sonst wie was funktioniert, sondern dass es da auch breitere und andere Ansätze gibt, wie das organisiert werden kann gesellschaftlich. Mhm.
Klar, du sprichst da von einem größeren Konzept von Partnerschaftlichkeit über die eigene Partnerschaft, ob die jetzt Ehe ist oder nicht, hinaus. Das machen ja auch schon ganz viele Unternehmen, besonders bei uns im Unternehmensnetzwerk, die eben ganz viele verschiedene Unternehmensweite und auch über das eigene Unternehmen hinausgehende Netzwerke unterstützen. Würdest du sagen, dass das sozusagen die Zukunft ist beim Thema Eingehen und Ernstnehmen von Care-Arbeit und dass das auch kulturbildend in Unternehmen sein kann?
Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Klar, glaube ich das. Man kann die Zukunft nicht voraussehen. Ne? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren, dass Sachen passieren, die man einfach überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Insofern muss man schon sagen, also es passieren viele Dinge gleichzeitig. Was dann sozusagen wie stark den Trend vorgibt oder wie viele Trends da so parallel sind, kann ich nicht sagen. Aber mein Eindruck ist jedenfalls, dass das innerfamiliär Kernfamilienkonzept, dass das ja lange gegolten hat und, sagen wir mal, so ein Stück weit sich relativiert. Das ist nicht der einzige Ort, wo Care-Arbeit geleistet wird, sondern es sind auch größere. Ja. Und das muss man, glaube ich, mitdenken. So, auch wenn man mit Menschen über Vereinbarkeit redet, dann redet man nicht notwendigerweise nur über Vater, Mutter, Kind, sondern man redet halt über möglicherweise auch über was anderes. Und ich glaube schon, wenn Unternehmen das eben auf dem Schirm haben, dass Care-Arbeit geleistet werden kann und muss, dann sind sie kulturell anders aufgestellt, als wenn sie das überhaupt nicht haben.
Ja, da hast du schon ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen, Unternehmenskultur. Was macht denn sozusagen über diesen Aspekt, den du gerade schon ausgeführt hast, hinaus noch eine familienfreundliche Unternehmenskultur aus?
Na, das ist ja schon ganz schön viel.
Das stimmt. Oder gibt es noch etwas, was dir dazu einfällt, was für unsere Mitglieder vielleicht?
Ja, also ich finde schon, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist heute schon was anderes aufgrund der doch massiven Veränderungen, die wir in den letzten 15, 20 Jahren erlebt haben. 2006 oder 2007, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, damals noch als Mutter kleiner Kinder, und 2026, natürlich irgendwie auch, ich bin jetzt 20 Jahre älter geworden, das ist was anderes. Also deswegen glaube ich schon, wir sprechen heute über eine andere Vereinbarkeit, das habe ich ja eben schon gesagt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man klar hat, dass sich auch solche Konzepte verändern. Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich, wirklich wichtig. Das ist nicht das Gleiche. Und auch wenn der Maßnahmenkanon sich gar nicht so verändert hat, wir reden immer noch über Arbeitszeit, über Arbeitsort, wir reden immer noch über die Unterstützung mit Infrastruktur aller Art. Das, was sozusagen auf der zweiten Ebene drunter ist, das hat sich total verändert. Und das muss man, glaube ich, auch mit beobachten.
Dann vielleicht ganz mal konkret und zum Schluss. Wenn dich ein Unternehmen jetzt 2026 um Rat bittet, welche Schritte sollen sie sofort umsetzen, um familienfreundlicher zu werden, mit dem Ziel, Fachkräfte zu sichern und vielleicht auch die eigene Produktivität zu erhöhen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Naja, schon mit den Mitarbeitenden möglicherweise sogar individuell sprechen. Also das Thema Mitarbeitergespräch halte ich für mittlerweile sehr, sehr wichtig, um rauszufinden, was brauchen wir? Was ist uns als Unternehmen? Uns muss es ja geben. Was brauchen wir und was brauchst du und was ist da sozusagen der individuelle Kompromiss? Und ich glaube, dadurch, dass wir natürlich eine Individualisierung erleben, ist das natürlich schon was Individualistischeres, als es das wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren war, wo es nicht so viele Familienmodelle gegeben hat,
wo die Infrastrukturfragen auch einfacher gelöst waren und wo einfach auch nicht so viele Mütter erwerbstätig waren. Also insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, individueller da dran zu gehen und näher an den Mitarbeitenden dran zu sein, aber eben auch deutlich zu machen, da geht es schon um etwas, was sich auch bewegt. Ja, also ich finde schon auch, dass man gelegentlich mit denen, die lange sozusagen Care-Aufgaben hatten, Kinder hatten oder sagen wir mal Care-Aufgaben in Bezug auf die Älteren, es ist ja irgendwann auch mal vorbei. Kinder sind aus dem Haus zum Beispiel. Und ich frage mich, ob es nicht viel notwendiger ist, da, wenn es das Unternehmen zugelässt, ist ja noch auch die Frage, sehr viel automatischer nochmal darüber nachzudenken, ob man dann sozusagen mit Müttern, Vätern, die, sagen wir mal, Teilzeit gearbeitet haben, um kleine Kinder großzuziehen, dass man da dann nochmal spricht, wie sieht es denn aus jetzt mit dem nächsten Schritt und möglicherweise auch eine Arbeitszeiterhöhung. Und da glaube ich, da müsste man schon mehr dran, wenn es sozusagen, das muss man schon immer sagen, wenn es der unternehmerische Bedarf ist, ne? Das ist natürlich klar. Aber dieser Automatismus, einmal Teilzeit, immer Teilzeit, den finde ich auch falsch.
Ja, vielen Dank, Sophie. Das war jetzt ein Schlusswort. Vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmende, dass Sie heute dabei waren. Den nächsten Vereinbarkeitsespresso senden wir am 6. Mai zur gewohnten Zeit. Außerdem noch einmal hier der Hinweis, denken Sie daran, sich 2 Termine im Kalender zu blocken, und zwar den 30. Juni für unsere Multiplikatorenveranstaltung und den 11. September für unseren Unternehmenstag.